Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Da sind wir wieder für Sie. Mit uns sind Sie nie allein, denn Plus 1 versorgt Sie ja jede Woche mit Geschichten von und mit den wichtigsten Menschen auf der Gästeliste des Lebens. Mein Plus 1 heute ist ein Mann, der Extreme, da muss ich erstmal kurz einatmen. Also früher war er ein, so beschreibt er sich selbst, süchtiger Adrenalin-Junkie, ein Workaholic und zwar bis zum Burnout, bis er seine Balance ausgerechnet im Eis gefunden hat. Daniel Ruppert ist heute mein Plus Eins. Hallo Daniel.
Hallo Sonja.
Bevor ich dich gleich genauer vorstelle, neulich hast du mir ein Foto von dir geschickt vom Eistauchen in Finnland, glaube ich, war das,
richtig,
ne?
Richtig.
30 Meter bist du da unter der geschlossenen Eisdecke durchgetaucht.
Genau.
Nimm uns da mal mit, beschreib mal diesen Moment unterm Eis, weil wenn ich daran denke, kriege ich schon klaustrophobische Zustände.
Ja, das ist ein Moment, wo man, wenn man diese Szene sieht, man hat so zwei Löcher und dazwischen sind so 25 bis 30 Meter. Und man merkt schon, dass der Herzschlag relativ hoch geht, dass die Atmung relativ hoch geht. Und man versucht natürlich mit Trainings sich runterzufahren. Man versucht sich zu kontrollieren. Man hat das geübt vorher im Trocknen. Man hat ein paar Sachen gemacht. Man weiß im Prinzip, dass man die Strecke schafft vom Anhalten her, weil man das vorher geübt hat. Aber es ist doch was anderes, wenn man dann reingeht. Weil das gibt diesen Moment, wo man diesem Taucher Bescheid sagt, okay, es geht in 10 Sekunden los. Und ich habe da noch einen Atemzug, den ich nehmen darf. Und dann muss ich rein, dann muss ich das Seil greifen, ich muss mich von der Decke ab. Also ich habe ein bisschen zu tun, bevor ich loslegen kann. Das heißt, ich habe erstmal Ablenkung, aber dann bin ich unter dieser Eisdecke. Und dann dauert es eine Weile, ehe man sozusagen die Strecke getaucht ist. Und in diesem Moment, was ich aber halt gemerkt habe, was halt spannend ist, dass ich gar nicht so viel denke. Und dass die Angst, die davor war, in diesem Moment, wo ich drin bin, eigentlich weg ist, weil ich muss mich quasi orientieren, ich muss meine Bewegungen sozusagen ablaufen lassen. Ich muss überleben im eigentlichen Sinne. Und gleichzeitig muss ich aber auch die Bewegungen zählen, dass ich weiß, das Loch kommt jetzt nach 15 oder 18 oder 20 Bewegungen, dass ich mir die Energie einteile, die Atmung in dem Fall einteile. Und was halt so ein Satz hat bei Tauchern ist so Panic Kills. Also, dass du quasi die ganze Zeit versuchst, ruhig zu bleiben. Ja. Und das ist eigentlich das, was man tut darunter. Das ist so der erste Gang. Meistens macht man danach noch einen zweiten Tauchgang, weil der erste Gang ist genau das, erstmal zu checken.
Ach so,
Und dann macht man den zweiten. Und im zweiten beginnt dann eigentlich das Schöne. Man merkt, okay, ich schaffe das. Ich habe auch das nötige Equipment für mich. Ich habe den Taucher dabei, ich bin sicher. Das heißt, der Kopf schnallt langsam. Es ist eigentlich sicher, was wir da tun. Und in dem Moment kann man sich noch ein Stückchen weit entspannen und sieht dann zum ersten Mal die Szene unter Eis.
Dann kann man es erst genießen.
Und das ist schön.
Dieses Foto, was du mir geschickt hast, da sieht man ja um dich herum, also du hast ja wirklich nur eine Badehose, Badekappe, Taucherbrille auf, die Hände sind geschützt und Füßlinge hast du auch an, weil da ist es ja am kältesten. Und um dich herum ist ja eigentlich nur schwarz.
Genau, das ist circa 20, 30 Meter tief schwarz. Du siehst auch durch diese Szene halt unter Eis, es spiegelt, du siehst auch die Öffnungen nicht. Also du kannst dich quasi nicht orientieren und es ist irgendwo schön. Also du hast dieses Gefühl, du bist dieser Natur ausgeliefert, aber andererseits weiß dein Körper im Endeffekt, was er zu tun hat und wie er runterfährt. Und das ist ja so eine Art Stressmanagement, wie er sich kontrollieren kann auf natürliche Art, wenn ich selbst meinen Kopf einfach ausschalte. Weil alles andere macht er schon. Die Kälte ist gar nicht so schlimm, weil die merkt man in dem Moment gar nicht.
Wie kalt war das Wasser?
Das hat 1 Grad. Das ist so, in dieser Richtung hat das 1 Grad. Und die Füßlinge und die Handschuhe haben wir nur an, damit wir uns nicht schneiden.
Ach, an dem Seil, an dem du dich dann
langziehst
oder am Eis?
An dem Seil und vor allem die Eisdecke ist drunter etwas scharf, die hat teilweise Unebenheiten. Und vor allem die Kanten, wenn man hochkommt, die Löcher sind geschnitten und die sind teilweise Rasierklingen scharf. Und dass wir uns da nicht schneiden, weil wir müssen ja aus dem Wasser wieder raus und da brauchen wir die Handschuhe, um zu greifen. Also die braucht man nicht wegen der Kälte, das ist relativ egal dann.
Die Kälte bzw. das Eis ist ja auch unser verbindendes Element. Durchs Eis haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Also bei einem Seminar, ich saß mitten im Winter im Bikini in einem Eiswürfelbottich bei, ich weiß nicht, 0,5 Grad oder so. Und du hast das Ganze als Atem- und Kältetrainer angeleitet. Dabei bist du ja eigentlich gelernter Architekt und Unternehmer. Du hast in Peking eine Firma gegründet vor zig Jahren, doch irgendwann war es zu viel. Du hattest einen Burnout. Wie ging das los? Wie hast du das gemerkt?
Das war die Zeit, so 2006 ging das quasi, habe ich die Firma gehabt und ich hatte hier und dort zwei Firmen, die habe ich verbunden, ein Joint Venture grünes Bauen, ökologisches Bauen, war sehr leidenschaftlich dabei, war leidenschaftlicher Architekt und habe natürlich sehr viel reingegeben. So, das ist so der erste Moment. Ich habe mehr reingegeben, als ich eigentlich habe, so aus Leidenschaft heraus und habe gar nicht gemerkt, dass ich Pausen brauche. Ich habe auch nicht gemerkt, dass mein Schlaf immer weniger wird und das sind eigentlich schon die ersten Anzeichen. Also wenn ich so nachträglich reflektiere, sind die ersten Anzeichen weit, weit früher, als dass man irgendwas groß merkt. Man merkt, das Verhalten ändert sich, die Art und Weise, wie man ersetzt seine Hobbys und sagt, ich muss noch das tun, ich muss noch jenes tun.
Also
das
du
muss
knipst ich auch eher bei deiner machen. Freizeit was weg?
Genau, ich nehme die Freizeit weg oder ich habe auch da bei mir die Freizeit komplett weggenommen, habe die Freunde weggenommen und habe mich dann komplett auf diese Leidenschaft, auf diese Idee konzentriert und bin da reingesprungen quasi, so ähnlich wie ins Eis. Ich bin rein und habe dann einfach wirklich gearbeitet, habe 12 Stunden am Tag gearbeitet und habe versucht, diese Firma nach vorne zu bringen. Interessanterweise hat das nicht so wirklich funktioniert, ja, weil es einfach zu viel war. Der Körper konnte nicht regenerieren. Ich habe dann irgendwie im Laufe der Zeit zu viele Fehler gemacht und habe nicht richtig quasi das Geschäft führen können, weil ich halt überfordert war, nicht und abgegeben.
Der Körper hat ja auch richtig Alarm gemacht. Das ist ja nicht nur ein Kopfding.
Genau, und das ging los. Als allererstes, was ich als erstes gemerkt habe, war der Tinnitus. Also es war ein Piepen im Ohr, das war das allererste, was man so merkt. Aber irgendwie ignoriert man das. Also es ist einfach so, man hat immer noch diesen Kopf, der sagt, hey, du musst, du willst erfolgreich sein, du willst irgendwie anerkannt werden, du möchtest oben stehen, du möchtest mit dieser Firma erfolgreich sein. Und das wird immer mehr, immer stärker. Das heißt, das Schlafen wird immer weniger und dann beginnt diese Spirale. So weniger Schlaf, viel Arbeit, noch weniger Schlaf und mein Körper hat dann versucht, einfach gegenzuarbeiten, indem er mir noch mehr Stress gegeben hat, indem er mir noch mehr Adrenalin gegeben hat, dass ich noch mehr performe und das hat ihn noch mehr ausgebrannt. So, und das war dann halt nicht mehr zu stoppen. Von außen kamen halt schon Hinweise, ne, so der Freunde sagen, hey Daniel, pass auf, was machst du da? Und das habe ich abgelehnt.
Warum?
Weil ich war in dieser Idee gefangen, mit dieser Firma erfolgreich zu sein, weil die Idee war für mich so spannend, als Architekt da zu sein. Und ich bin dieser Idee gefolgt, was per se ja nicht falsch ist, aber ich habe Signale meines Körpers gar nicht gehört. Und dann war der Moment, wo dann das Burnout für mich klar war. Das war dann ein Tag aufs andere, war dann der Zusammenbruch.
Und du sagst, du musst. Mhm. Du warst da drin gefangen. Ja, so sehr, dass irgendwann auch deine Beziehung damals zerbrochen ist, obwohl eben schon auch die Hochzeit geplant war. Und trotzdem hast du ja weitergemacht, nur anders mit Kampfsport und Eisbaden. Warum von einem Extrem ins nächste Extrem? Das besprechen wir gleich hier bei Plus Eins. Hier sind Sie gut aufgehoben bei Plus Eins. Wenn Sie jede Woche automatisch alles von uns hören wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Den finden Sie in der Podcast-App Ihrer Wahl oder natürlich auch ganz bequem in der Deutschlandfunk-Audiothek. Heute ist Daniel Ruppert mein Plus Eins. Wir haben eben schon über deinen Burnout als Unternehmer gesprochen. Du wolltest es ja nicht wahrhaben. Also du hast Warnsignale deines Körpers übergangen und niemand konnte dich stoppen. Vom Freundeskreis außen. Was hat dich denn so sehr getrieben, also dass du sogar deine Beziehung quasi aufs Spiel gesetzt hast? Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Weil ich frage mich immer, wie kann man so über alle Grenzen, die man so hat, drüber gehen?
Ja, in dem Moment habe ich das natürlich nicht so gesehen. In dem Moment war das für mich notwendig und normal. Für mich war das ein Hindernis, dass Freunde zu mir sagten, hör auf oder das war für mich ein Hindernis, das wollte ich überwinden, indem ich es aus dem Weg räume. Das ist Destruktion, also das ist schon Selbstzerstörung. Das heißt, für mich hat dann das Burnout schon die Richtung gehabt, sich selbst zu zerstören, indem es das Umgebende zerstört. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der kennt sich viel mit neurolinguistischer Programmierung, mit Gehirn aus und mit Meditation. Er hat zu mir gesagt, wenn dein Unterbewusstsein mit dir kommuniziert und es keinen Durchbruch schafft, dann zerstört es etwas in dir, damit du quasi sozusagen das Unterbewusstsein wahrnimmst. Das ist ziemlich spannend. Es macht Stress, es macht Chaos, damit du auf einmal aufhören musst, damit du wahrnimmst.
Das ist ja das auch, was der Körper dir dann sagt, wenn du ständig so ein Herzbummern hast oder nachts aufwachst, ein Ohrensausen. Da sagt er, der schreit ja alles, höre auf. Und deine Freunde schreien auch, höre auf. Genau. Hast du die Freunde noch, die dich damals ja quasi fast genervt haben, weil die gesagt haben, hör auf, Daniel.
Ich hab nicht alle mehr, aber einige davon sind noch, haben mich auch lange begleitet in diesem, wo man gleich vielleicht hinkommt, ins Thema, ins ganze Kung Fu, in den ganzen Kampfsport hinein. Ganz zum Schluss war es so, ich habe erst dann erkannt, dass es zu viel war, als mein Körper quasi versagte. Mein Kopf hat einfach weitergemacht. Vielleicht ist es so eine Art Selbstüberzeugung, vielleicht ist es Egoismus. Ich denke, es ist Egoismus. Vielleicht ist es auch eine Form von, vielleicht Energie zu haben, eine Idee zu verfolgen und diese Idee durchzusetzen, ja, aber nicht das Wissen und nicht die Tools und nicht die Möglichkeit zu haben, ab und zu mal von dieser Idee loszulassen, um sich zu regenerieren. Einfach das Wissen hatte ich nicht. Ich war zu naiv, vielleicht zu jung, was auch immer. Es war einfach, ich wollte durchbrennen mit dieser
Idee. Du warst
Idee.
Ja da so Anfang, Mitte 30, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Anfang 30 habe ich angefangen, das zu organisieren. Und dann so Mitte 30 ist es dann quasi so gekommen, dass es dann wirklich der Moment war, wo ich nach China ging, ein bisschen die Sprache gelernt auch und dann habe dort gelebt. Genau, ja.
Welche Rolle hat denn damals dieses, weil ich meine, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, welche Rolle hat bei dir so das Thema Erfolg gespielt oder auch Geld oder du hast das Ego schon angesprochen, so irgendwie im Mittelpunkt stehen als erfolgreicher Mensch?
Das war für mich eigentlich, wenn man genau nimmt, war das die Hauptmotivation. Wenn man wirklich mal alles ehrlich durchschaut und ehrlich erstmal so auf den Tisch packt und sagt, ey, was ist eigentlich deine Motivation gewesen, das zu tun, weil es macht keinen Sinn, sich selbst zu zerstören. Dann war die Motivation einfach wirklich Anerkennung zu bekommen, geliebt zu sein und wirklich zu sehen, guck mal da, der ist gut, der macht das gut. Klar, mit einem guten Gedanken, so grünes Bauen ist ein schöner Gedanke. Somit ist Ego auch nicht schlecht, weil es motiviert mich, das zu tun. Es motiviert mich auch, gute Sachen durchzusetzen. Ich finde es auch gar nicht so schlimm. Im Nachhinein nur, es muss ab und zu, und das habe ich erst später im Kampfsport gelernt, es muss begrenzt werden. Es muss eingefangen werden und muss auch kontrolliert werden. Ich sage immer, wie so ein Hund. So, mal lässt man ihn los mit der Leine.
Und man muss an die Kette.
Und man muss an die Kette und muss halt das tun, was man will. Und da ist der Punkt so. Und das war dann dieses Self-Leadership, nenne ich das. Ich habe dann irgendwann, nachdem ich halt quasi mit dem Tinnitus, dem Gehörsturz und dann halt diesen ganzen Phasen, die dann kamen, wie also Schlafstörungen nachts, dann halt einfach posttraumatische Erlebnisse, dann einfach nachts aufgewacht mit Herzrasen, Panikattacken. All das, wo ich dann anfing, daran zu arbeiten, habe ich gemerkt über das Kung-Fu, was ich dadurch dann halt auch intensiviert habe, habe ich gemerkt, ah, klar, das ist gar nicht die Außenwelt, die mir das Burnout beschert, sondern das war ich selbst. So, ich bin eigentlich das Burnout, weil ich die Kontrolle nicht habe.
Und eben statt Therapie hast du eben deinen Kampfsport, den du, glaube ich, ja vorher auch schon betrieben hast, intensiviert, aber da dann auch wieder so extrem, wo ich dann denke so, ja, na klar, dann gehst du 6 Tage die Woche irgendwie 10 Stunden trainieren. Was hat das mit dir gemacht? Was hast du dadurch gelernt?
Das war eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe versucht, mit der gleichen Art und Weise mich zu regenerieren, wie ich mich zerstört habe. Und es kann nicht funktionieren. Das war einfach unmöglich. Und das musste ich auch erleben. Ich habe halt quasi da körperliche Erschöpfungszustände bekommen, weil ich so stark trainiert habe. Aber das ist das Schöne an diesem Kampfsport gewesen, den ich trainiert habe. Es war nicht nur hart, es war auch gleichzeitig weich. Und das war etwas, was anfing, so eine kleine Waage einzubauen. Das heißt, ich hatte auch lange Zeiten am Tag von diesen 10 Stunden, wo ich zum Beispiel vielleicht 3-4 Stunden meditieren musste.
Und in diesem, was auch hart ist.
Was auch hart ist, weil das ist der Kampf nach innen. Ne? So, man hört sich selbst zu. Und da habe ich aber zum ersten Mal mir selbst zugehört, muss ich sagen, weil da hatte ich wirklich einen Stopp. Das ist am Anfang sehr unangenehm.
Und was hast du dir selbst gesagt oder dein Kopf dir?
Mein Kopf hat eher, es war so ein Gefühl, dass ich orientierungslos bin. Und das ist immer eine sehr gute Sache, sich selbst einzugestehen, dass man momentan keine Orientierung hat. Weil dann kann man anfangen, eine Orientierung zu kriegen. Davor habe ich mir nicht eingestanden, dass ich quasi mich nicht kontrollieren kann, dass ich nicht weiß, wie ich mich selber handeln muss, sondern ich habe gesagt, ich mache das so, weil das ist richtig so. Da war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, eigentlich weiß ich das gar nicht. So, das war der, so, ich nenne den Touch the Ground. So.
Es ist eine Erkenntnis.
Es ist eine Erkenntnis.
Ja, dann aber einen auch doch weiterbringt.
Genau, und in dem, da hat der Zufall spielte halt eine unglaublich große Rolle bei mir, wobei ich immer mittlerweile denke, der Zufall ist auch so ein bisschen unterbewusste Kommunikation. Ja, das ist einfach so, manchmal fallen einem Dinge zu, und das deutsche Wort Zufall finde ich schön. Das fällt mir halt zu, weil es mir gerade zufallen soll. Und in dem Moment habe ich alle Leute in China Eisbaden gesehen. Und das war der Moment, glaube ich, wo für mich etwas ganz Neues anfing.
Du hast es ja dann selber ausprobiert und nicht nur das, also du hast Eisbaden für dich selbst entdeckt, du hast bei Wim Hof, das ist ja ein sehr, sehr bekannter Kältetrainer, Extremsportler, gelernt und eines Tages ein Eisbad hier in Berlin im Schlachtensee gemacht, so ein entscheidender Moment. Was ist dir da klar geworden?
Das war ein spannender Moment, den habe ich bis jetzt noch und ist immer noch so, dass ich ein bisschen Gänsehaut kriege, wenn ich dran denke, weil das war so ein Moment, wo ich zum ersten Mal ich war in diesem Schlachtensee, es waren so 2 Grad. Und wer den in Berlin kennt, ist ein sehr klares Wasser, ein sehr schönes Wasser. Es ist eine sehr schöne Umgebung. Es war früh morgens, es war sehr ruhig. Und es war so aufgehende Sonne auch noch. Und es waren 2 Grad, es war eigentlich kalt. Und ich bin für 2 Minuten einfach ins Eiswasser gegangen. Es war gar nicht lang. 2 Minuten rein, 2 Minuten raus. Und habe dann da gesessen und habe diese ganze Szene gesehen vom Schlachtensee. Mit diesen Vögeln, dieser Sonnenaufgang, der Wind, ich selbst, mit meiner Geschichte und mit dem, was ich eigentlich vorhabe. Und habe ich zum ersten Mal gespürt. Und das war ein Moment, ich habe mich zum ersten Mal gefühlt. Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe da gesessen und habe mich eins gefühlt mit allem. So
geht Leben.
So geht Leben, genau. Ich habe Leben gespürt. Ich habe die Leidenschaft gespürt. Ich habe aber auch mich selbst nicht verurteilt für die Dinge davor, sondern ich habe auch das integriert gespürt.
Die haben dich ja dahin gebracht.
Genau, exakt. Und das habe ich dann irgendwie begriffen. Das war wie so ein Download, wenn man das so möchte. Mhm. Als wenn ich ein Bild sehe, wo ich alle Einzelteile auf einmal sehe und das Bild wird mir klarer. Mhm. Und von diesem Moment an, das ist halt meine Art, habe ich im Eis gelebt.
Daniel Ruppert ist heute zu Gast hier bei Plus1. Und wenn man dich so reden hört, denkt man vielleicht, ja klar, jetzt soll ich auch noch ins Eiswasser. Was soll ich denn noch alles machen? Überall diese Selbstoptimierung. Es gibt ja Leute, die stehen ständig um 5 Uhr auf, gehen 10.000 Schritte am Tag. Dann diese Longevity-Bewegung und wir wollen alle lange leben. Was denkst du über all das?
Jeder hat so seinen Zugang, glaube ich, zu sich selbst. Und jeder versucht irgendwie auch einen Weg zu finden in die Entspannung und vielleicht auch in das Loslassen und in das sich selbst fühlen. Und vielleicht auch sich optimieren, weil wir wollen eigentlich im Endeffekt alle lang leben. Das ist schon seit Tausenden von Jahren so. Jeder möchte lang leben. Klar, logisch, weil das Leben ist auch schön. Mhm. Und wem hat er mal einen Satz geprägt? Der hat mich selber geprägt. Der sagt, er möchte gar nicht lang leben, er möchte intensiv leben.
Ich möchte irgendwie gesund leben und auch schön leben.
Genau, und das ist Intensität im Sinne von Gefühl, also sich wirklich mit dem Leben verbunden fühlen. Mhm. Und es gibt ja diese sogenannten Blue Zones, das finde ich sehr spannend, so Dinge auf der Erde, wo Menschen älter werden. Und die machen gar nichts anderes, sondern sie sind halt viel in der Community und sind eigentlich glücklich. Vielleicht ist das der Weg, keine Ahnung. Ich selbst habe halt mein Programm, ich mache meine, und das ist halt, es ist nicht nur das Eis, was man noch vielleicht ergänzend sagen soll. Ich mache auch relativ intensiv Atemtechniken, weil die Atmung ist eine der entscheidenden Dinge in unserem Leben. Mein Messen ist eigentlich, ich messe eigentlich die ganze Zeit die Art und Weise, wie ich atme. Mhm. So, das ist eigentlich mein Messen. Ich brauche dazu keine Uhr, ich brauche keinen Ring, ich brauche nichts.
Aber selbst das zählen ja dann manche und gucken und jetzt muss ich so was, wie machen es die anderen? Weil und da denke ich immer, das alles macht uns ja dann wieder nur neuen Stress, ne? Wenn wir uns selber da so ein Korsett auferlegen, also wenn wir gucken, was andere machen. Also deswegen, wie befreien wir uns davon?
Plus eins. Die Antwort.
Wir holen Dr. Doris Wolf dazu. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin zahlreicher Selbsthilferatgeber. Hallo Frau Wolf, ich schon
Hallo,
wieder.
Hallo Frau Kopitz.
Unsere Frage heute lautet, wie schaffen wir es uns, von Vergleichen mit anderen Menschen frei zu machen?
Ja, das ist einfach und doch nicht einfach.
Ja.
Ja. Also vergleichen erstmal ist eine gute Funktion, die unser Gehirn hat und das macht es ganz automatisch. Ja, vergleicht zum Beispiel, ob wir Hunger haben, ob es uns zu warm oder zu kalt ist, wie der Körper generell funktioniert und das vergleicht auch unseren Stand im Vergleich zu anderen. Und vergleichen ist erstmal dann gut, wenn es mich motiviert, etwas dazuzulernen und zu handeln. Und vergleichen ist dann schlecht, wenn es uns runterzieht. Mhm. Das heißt, wenn wir uns Menschen aussuchen, die so weit über uns stehen, dass wir sie nie erreichen können. Das heißt, wenn ich jetzt weniger vergleichen will, dann ist es für mich wichtig, erstmal zu schauen, an welchen Punkten möchte ich mich vergleichen? Was sind denn meine Werte? Was ist mir denn wichtig im Leben? Also auszusortieren, ob das etwas ist, wo man drauf verzichten kann, was für meine Lebensziele nicht wichtig ist oder ob es so wichtig ist, dass ich das wirklich anschaue und mich vergleiche mit dem anderen.
Aber passiert das nicht unterbewusst, dieses Vergleichen? Gerade wenn ich jetzt so an Social Media denke, schöne bunte Bildchen sehe oder Videos von anderen, denkst du, oh, die haben ja ein geiles Leben.
Das funktioniert tatsächlich unterbewusst, aber ich merke es ja daran, ob ich leide darunter oder ob ich mich unter Druck setze oder ob ich neidisch werde oder ob ich depressiv werde. Und an diesen Punkten, das ist dann das Alarmsignal, zu schauen, was mache ich denn da überhaupt und tut mir das gut.
Daniel, wie und wann vergleichst du dich mit anderen? Also auch gerade wenn ich jetzt so ans Eistauchen denke, das sind dann 30 Meter, dann machen andere aber vielleicht 50, 100 Meter.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich komme aus dem Vergleich, also dadurch sind die ganzen Sachen entstanden, die ich gemacht habe, bis zum Burnout hin, weil ich immer besser werden wollte als die anderen. Andere Architekten waren besser als ich oder haben schön entworfen. Mittlerweile ist es so, dass ich, und das ist so für mich der Punkt, wenn ich in mir drin ruhe, das bedeutet, wenn ich mit mir zufrieden bin, mit dem, was ich tue und wenn ich alle Facetten von mir eigentlich kenne, das heißt auch meine Fehler, und wenn ich die Fehler mir eingestehe, dann ist der Vergleich für mich, nehmen wir mal an, ich habe jetzt jemanden, der trainiert mit mir, oder ich trainiere mit jemandem, er kann eine Bewegung, die ich nicht kann, das wäre jetzt zum Beispiel ein einfacher Vergleich, dann möchte ich diese Bewegung lernen, weil sie mich inspiriert. Mhm. Das heißt, ich schwäche den Vergleich dahingehend ab, dass ich mich nicht vergleiche und sage, ich bin schlechter als er, sondern ich nehme diesen Vergleich, diese Person als Inspiration und versuche sie nachzumachen.
Da ticke ich so ähnlich. Frau Wolf, ist das eine Typfrage auch? Weil ich denke dann auch, wenn ich mich mit anderen vergleiche, oh, das ist ja toll, was die können oder machen. Mache ich auch, probiere ich jetzt auch mal. Das haben Sie ja eingangs auch schon gesagt. Das kann eine Motivation sein, aber andere wiederum zieht es vielleicht runter. Also ist das eine Typfrage, die irgendwie veranlagt ist?
Nee, also von Veranlagung möchte ich nicht sprechen. Also vergleichen, denke ich, das ist was automatisiert ist. Wo es schwierig wird und wo man dann in Gewohnheiten und Einstellungsmuster reinkommt, ist, wenn ich den Vergleich ziehe und dann sage, ich bin schlechter und ich bin weniger wert und ich bin weniger attraktiv. Mhm. Dann wird es gefährlich. Also wenn ich dann meinen Selbstwert untergrabe, indem ich eben die Wertung habe, also ich bin unten durch im Vergleich zu anderen, wenn ich so mache, wie der Herr Hubert jetzt gerade gesagt hat, dass ich mir das anschaue, dass ich sehe und denke, an dem Punkt möchte ich gerne weiterkommen für mich selber, dann ist es nicht gefährlich.
Wie findet man denn seinen individuellen Weg zu mehr, ich sage jetzt mal, zu mehr Wohlbefinden in einem stressigen Alltag, wo ja doch drumherum so viele High-Performer auch sind in unserer Gesellschaft?
Gut, da ist ganz wichtig, dass man für sich schaut, welche Stärken und Erfolge habe ich denn im Leben? Also sich auf sich selber konzentriert und sich als Maßstab nimmt. Also inwieweit habe ich mich jetzt verbessert oder bin vorangekommen auf dem Ziel, was ich habe im Leben? Es geht auch darum, dass man lernt, dankbar zu sein. Also dankbar zu sein für das, was ich habe, und sich anzunehmen mit den Schwächen, die man hat. Und das ist etwas, was kann man sich unterstützen über die Meditation zum Beispiel. Man kann es auch machen, indem man zum Beispiel in eine Selbsthilfegruppe oder in eine Therapie geht, wo man an sich arbeitet. Also erstmal ist das Bewusstmachen, dass ich das Problem habe und mich innerlich antreibe und vergleiche.
Und inwiefern spielen dann realistische Ziele auch dabei eine Rolle?
Also für die meisten Menschen ist es so, wenn ich ein Ziel stecke, was viel, 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 viel zu hoch ist, dann bleibe ich ja immer in dem Minus stehen. Also ich habe Mangel, ich habe zu wenig. Wenn ich mir kleinere Schritte nehme und auch immer wieder mich lobe für die kleinen Schritte und darauf achte, wenn ich sie erfüllt habe, dann werde ich auch eher merken, wann ich meine Grenze erreicht habe, wann es genug für mich ist.
Das sagt Diplompsychologin Dr. Doris Wolf. Und mehr Nützliches von ihr finden Sie unter psychotipps.com. Vielen Dank, Frau Dr. Wolf.
Danke auch, Frau Kopitz.
Und wenn Sie auch eine Frage mitten aus dem Leben haben, die wir hier mal beantworten lassen sollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Daniel Ruppert hatte als Architekt, Projektleiter und Geschäftsführer über lange Zeit sehr, sehr großen Druck und Verantwortung und dadurch auch zweimal ein Burnout. Auf der Suche nach Regeneration hat er Atem- und Kältetraining und Meditation für sich entdeckt, genau wie asiatische Kampfkunst. Jetzt könnte man ja meinen, okay, das kannst du ja alles für dich machen, aber du bist ja auch Trainer, du vermittelst es auch anderen. Warum ist dir das wichtig, nicht nur selbst zu praktizieren?
Am Anfang habe ich es für mich ausschließlich gemacht. Das war wirklich der Weg, war erstmal, ich mache es für mich. Ich hatte gar nicht die Idee, darin Trainer zu werden, weder in der Kampfkunst noch in der Kälte- oder Atemtechnik. Und im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, je tiefer ich einstieg, dass so eine Art, es gab eine Idee, so es gab Gespräche mit Menschen, so das war das Erste. Die haben mich gefragt, die haben gesehen, Leute, die mich lange begleiten, und es gab immer mehr Fragen und ich habe immer mehr erzählt und habe ich auf einmal gemerkt, es interessiert. Mhm. Es gibt Leute, die haben die gleichen Probleme, in Anführungsstrichen, die gleichen Wege wie ich. Es gibt Leute, die haben andere, die inspirieren mich wiederum durch Gespräche. Und irgendwann habe ich dann einfach entschieden, okay, nach ein paar Jahren des eigenen Trainings, ich versuche das mal. Und das ging zuerst mit dem Kampftraining los, mit dem Kampfsport. Da habe ich zuerst in Berlin ein Studio geleitet, jeden Abend auch Training gegeben und dann irgendwann kam, weil ich hatte dann schon auch Wim Hof Methode gemacht, ich hatte die Atemtechnik sehr gut für mich auch erschlossen, ich hatte die Kälte sehr gut für mich erschlossen, habe dann einfach meinen Schülern abends gesagt, hey, habt ihr Bock mal auf eine Atemtechnik? So, habt ihr mal, ich möchte euch mal was zeigen, was ich persönlich unglaublich geil finde. Und ja, wir sind dabei. Und dann habe ich mit denen quasi einmal einen Abend die Atemtechnik gemacht. Und von diesem Moment an war das jeden Abend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, wollen wir mal zum Schlachtensee fahren nach so einem harten Training am Sonntag. Wir haben so Intensivtrainings immer sonntags gehabt. So 5 Stunden Kung-Fu halt, ne, und Kampfsport. Dann sind wir zum Schlachtensee gefahren, haben Eisbäder gemacht. Und dann wurden es immer mehr. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich wahrscheinlich zertifizieren. Ich muss mal schauen, was es da gibt. Und dann bin ich erst drauf gekommen, dass es auf der Wim Hof Plattform so eine Academy gibt, mit einer Ausbildung. Und dann habe ich mich da beworben.
Würdest du sagen, es ist auch so ein bisschen so ein Suchtfaktor, dieses Kälteding oder auch dieses Atmen, weil der Körper schüttet ja, der ballert ja eigentlich alle körpereigenen Drogen, die er hat, ballert er ja raus in ganz kurzer Zeit.
Das ist das, was mir gerade noch auch so aufgefallen ist im Gespräch gerade. Wir haben ja auf der einen Seite haben wir den Kopf, der Dinge, sage ich mal, durchdenkt und versucht, ein Konzept zu ermitteln und versucht sozusagen, mich zu verändern. Aber gleichzeitig habe ich auch den Körper und das ist auch mein Weg gewesen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn ich weiterkommen möchte, muss ich meinen Körper fühlen und entwickeln. Mhm. Ich muss ihn wirklich entwickeln. Sonst kann ich nicht das machen, was ich machen will. Und sonst weiß ich auch gar nicht, was ich will, weil er orientiert sich, das gesamte Fasziengewebe, die Biochemie. Und ich habe später erkannt, wie wichtig das ist, dass zum Beispiel die Atmung mit dem Herzen in einem Rhythmus ist, wie wichtig das ist für den Körper an sich, aber wie wichtig das ist für das Gehirn. Wie sehr dann im Gehirn quasi sich gewisse Dinge ändern. Das haben wir gemessen. Ich mache so ein bisschen Gehirnwellenforschung die letzten 3 Jahre. Und da haben wir gesehen, was passiert eigentlich so. Und der Körper feiert einfach die ganze Zeit ab, weil einmal mag er natürlichen Stress. Das ist wirklich so, weil er weiß, und das ist das Konzept, was ich heute quasi unterrichte, ist das Konzept der natürlichen positiven Stresszonen. Das heißt, wir werden mit Eisbädern oder mit Kälte oder mit Kaltduschen, werden wir quasi den Körper immer wieder in einen Moment bringen, der ist nicht gefährlich, aber es fordert ihn heraus. Mhm. Und dieses Herausfordern
bringt
ist
wieder
etwas,
eine Anpassung auch.
Er muss anpassen, ja. eine Homöostase, also eine Anpassung, er muss sich verändern.
Ja. Jetzt bist du aber schon wieder in deinem Trainerding. Ich will nochmal durch Daniel als Mensch nochmal zu greifen kriegen, weil inzwischen bist du ja auch Vater. An welchem Punkt stehst du gerade in deinem Leben? Also bist du immer noch, würdest du sagen, High-Performer, weil du eben für diese Sache brennst und gerne Sachen lehrst, teilst? Und bist du da auch noch ein Stück getrieben oder bist du inzwischen ein Stück mehr angekommen? Was würdest du sagen?
Ich bin ein Stück mehr angekommen. Ich bin, wenn man das so möchte, ich treibe meine Ruhe. So, das ist so, ich versuche meine Ausgeglichenheit und meine Ruhe versuche ich immer wieder aufs Neue herzustellen. Ich bin Vater geworden und für mich habe ich gemerkt, ich habe Verantwortung. Und das ist etwas ganz anderes. Das ist etwas, wo ich jede Entscheidung auch zum Tauchen, ich treffe die 2-mal und ich weiß, dass das alles sicher sein muss, was ich tue. Auch wenn ich durch den Gletscher schwimme oder wenn ich die Berge hochgehe. Ich weiß, das muss sicher sein, weil ich habe einen Sohn, ich habe eine Verantwortung. Und ich möchte mit gutem Beispiel ihm auch ein bisschen, zumindest einen Rückhalt geben. Er muss das nicht machen, was ich mache.
Kapiert er, was du machst?
Ja, er ist mittlerweile so, das finde ich total witzig. Also ich lasse ihn komplett frei. Ich mache mit ihm gar nichts, kälter, gar nicht. Also er ist einfach das, was er machen möchte. Aber immer, wenn er irgendwas sieht mit Schnee, dann sagt er nicht Schnee, sondern sagt meistens Papa. Und dadurch bin ich auch in meiner Mitte angekommen und ich sehe auch, dass das Ziel ist gar nicht so weit weg. Es ist gar nicht so, das Ziel ist einfach, diese meine eigene Mitte zu kultivieren. Und da kommt jetzt der Moment, ist gekommen, wo bei mir alles zusammenkommt. Das ist sowohl die Kälte als die Wim Hof Methode, verschiedene Atemtechniken und mein Kung Fu und auch eigentlich meine Erfahrung als Architekt kommen jetzt zusammen und bilden dieses Zentrum.
Du baust dir ein Haus.
Und ich baue mir quasi ein Haus oder hab's schon. Und mein Sohn, der motiviert mich sehr, da nochmal aufs Neue aufzupassen. Und durch seine Sichtweise sehe ich auch nochmal mich als Kind. Und das ist spannend. Und da komme ich zu einem Punkt, wo ich mich selbst sehe, warum meine Energie so groß ist und warum ich die nicht kontrollieren konnte.
Die über mir, die haben drei kleine Kinder, die trampeln wie eine Herde Nilpferde. Da fällt mir der Putz von der Decke und die Fensterscheiben klirren. Und neben mir wohnt ein Pianist. Das ist wiederum dann eine Wohltat. Aber Nachbarschaft kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Plus1-Reporterin Sonja Heitzmann hat für unsere neue Miniserie Geschichten über Nachbarn gesammelt, mit denen uns oft mehr verbindet als das Warten auf den Fahrstuhl oder das Nicken am Briefkasten. Und manchmal sind uns diese Menschen näher, als uns lieb ist.
Nachbarn.
Nachbarn.
Ich verwalte ein Haus, in dem ich selber wohne und in dem größtenteils die Besitzer auch selber wohnen, der einzelnen Wohnungen, eine sogenannte WEG. Und Teil dieser WEG ist eine sogenannte Gästewohnung. WEG heißt Wohneigentümergemeinschaft. Im Rahmen der Flüchtlingskrise hatten wir hier eine Familie untergebracht in der Gästewohnung. Gab eine breite Zustimmung zu dieser Verfügungstellung, weil vermietet haben wir die nicht, sondern wir haben die umsonst zur Verfügung gestellt. Es gab die Situation, dass es, nachdem die Familie gerade ausgezogen war, eine Person gab, die auch wieder Wohnraum brauchte aus Afghanistan. Da gab es aber Stimmen, die sagten, ja, das ist nicht so richtig cool, weil wir wollen diese Wohnung auch mal wieder als Gästewohnung nutzen. Es gab zum Teil wirklich 3, 4, 5 Sitzungen zu dem Thema. Es ist zwischendurch in den Sitzungen richtig eskaliert mit Schreien und Rauslaufen. Ich hatte das Gefühl, wir brauchen einen Mediator. Die Problematik, die natürlich dann passiert ist, das sind alles Menschen, die kommen aus Mietwohnungen. Jetzt haben sie eine eigene Wohnung. Und da möchte man ja auch bestimmen, das ist ja die eigene Wohnung. Und da kollidieren natürlich im Gemeinschaftseigentum sehr oft Interessen. Ein paar Leute waren auch wirklich eng befreundet und da ist halt eine Freundschaft auch wirklich zerbrochen. Wir sind alle viel vorsichtiger geworden und es ist auch nicht mehr dieses Anfangsglücksgefühl, wir wohnen jetzt alle zusammen, hurra, da. Sondern es ist halt, jeder ist jetzt schon so ein bisschen zurückgezogener.
Daniel Ruppert war heute mein Plus Eins. Wir haben über deinen Weg vom Burnout zum Eisbaden als Beruf, als Berufung gesprochen. Und zum Schluss noch würde ich doch mal gerne ein kleines Wortspiel bemühen, eben weil wir über Burnout auch gesprochen haben. Lieber erfrieren als ausbrennen? Wie siehst du
ja,
das?
Lieber cool down als Burnout. Ja.
Ja. Was nimmst du oder was würdest du gerne noch den Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht immer noch denken, nee, das ist mir alles viel zu extrem?
Das Extreme rausnehmen, das einfach mal versuchen, vielleicht mal 10 Atemzüge in Ruhe zu nehmen. So mal schauen, wie ist es, wie fühlt sich das an, mal so wirklich mit sich selbst zu spielen und dann vielleicht mal versuchen, wenn man unter der Dusche steht und warm geduscht hat, vielleicht doch mal, vielleicht nimmt man die Brause in die Hand am Anfang und fängt mal mit den Beinen an, so kneipmäßig, dass man sagt, okay, und es geht gar nicht um diesen Moment, wenn man das macht. Der Moment, wenn man das macht, kann man eigentlich fast immer sagen, ist schon heftig. Also Kälte ist Kälte, da kann man nicht drüber diskutieren, sie ist kalt. Aber man guckt ein bisschen, wenn man fertig ist damit, wie fühlt man sich? Und dann kommt man genau in diesen Moment, sich zu fühlen, sich die Zeit zu geben und zuzuhören. Und das würde ich einfach mal jeden einladen.
Ich denke ganz oft, wenn ich auf dem Rennrad durchgeregnet und nass bin nach 3 Stunden und bis auf die Knochen kalt, dann denke ich immer an das Mantra quasi, was ich von dir im Seminar gelernt habe. Das war, es ist kalt, ich will das, ich kann das.
Genau, die 3 Supersätze, genau.
Danke, dass du heute mein Plus Eins warst.
Danke dir für die Einladung.
Wenn Ihnen Plus Eins gefällt, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und den finden Sie natürlich in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder auch überall woanders, wo es Podcasts gibt. In unserer anderen aktuellen Plus Eins Ausgabe dieser Woche geht es um die Schwestern Gerda und Sonja. Beide stehen sich sehr, sehr nah, bis bei Sonja eine bipolare Störung diagnostiziert wird.
Ich wollte dann auch diese Hilfe da in der Zeit auch nicht und irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, sie hat vor kurzem gelesen, dass Gerda auch die Beschützerin bedeutet und sie weiß schon, dass ich das mein ganzes Leben gemacht habe, aber also jetzt kann ich die Aufgabe abgehen, sie braucht niemand mehr, der sie beschützt. Und ich war dann wütend, also ich habe mir gedacht, ich habe da 10 Jahre an ihrer Seite gestanden und jetzt auf einmal erzählt sie mir, ich wäre die Beschützerin und sie bräuchte mich nicht mehr und ich war einfach vollkommen vom Kopf geschlagen, ja.
Der Kontakt zwischen den Schwestern bricht ab, dann nimmt Sonja sich das Leben. Welchen Umgang Gerda damit findet, das hören Sie bei Plus Eins. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Producer Jochen Dreyer, Technik Susanne Bayer und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt sie hier dann Caro Corneli. Tschüss!